Es sieht ganz so aus, als würde das Jahr 2022 uns mit der Frage konfrontieren, wie wir als Anleger mit Verlusten umgehen.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Es gibt zwei Arten von Verlusten. Die eine Verlustversion sind die buchhalterischen Verluste. Die anderen Verluste sind die tatsächlich realisierten Verluste. Das möchte ich heute kurz besprechen. Bevor wir aber darauf eingehen, habe ich mir gestern angeschaut, wie so eigentlich aus der Distanz heraus die Sitzung der amerikanischen Notenbank und danach Jay Powells Pressekonferenz zuzuordnen ist. Am Mittwoch war das. Am Donnerstag ist dann immer ganz gut, um einfach alles ein wenig abklingen zu lassen, sich finden zu lassen. Und dann kann man es bewerten. Zusammengefasst denke ich, und ich weiß, dass es viele nicht hören wollen, aber Jay Powell hat in dieser Woche einen ganz guten Job gemacht. Nämlich in dieser schwierigen Situation und so brutal, wie er jetzt in der Auslage gestanden ist, ist das gefühlt für mich noch nie gestanden. Am Mittwoch Nachmittag bis am Abend, da war ich in Graz mit Martin, den aktuellen Kapitalmarkt-Talk aufzeichnen, und auf dem Weg zurück habe ich im Zug mir angeschaut, was wir so rundherum berichtet und gefühlt 100% der Wirtschafts- oder Social-Media-Kanäle haben fast live Jay Powells Pressekonferenz kommentiert. Und so wie wir mit dem Martin das besprochen haben, fast schon Körpersprache interpretiert, Lippen gelesen, Mimik gelesen, die Augen genau angeschaut, um zu sehen, welche Botschaft hier drinnen ist. Und das Interessante, also für mich Interessante war, dass er es geschafft hat, einerseits zuerst mit dem Pressestatement, mit der Pressemeldung eine grundsätzlich positive Botschaft abzusetzen, dass die Zinshebungen Wirkung zeigen, dass man das an den Zahlen langsam sieht und dass sich die Zinshebungen verlangsamen werden. Wer von Zinssenkung träumt oder von Pausierung, das passt aktuell nicht. Klar kann sich sehr viel ändern. Erinnern wir uns nur zurück, vor einem Jahr um diese Zeit hat Jay Powell noch von Inflation als Übergangssituation transitory gesprochen. Heute schaut es so aus, dass also hier die Zinshebung nicht mehr so stark weitergeht. Das ist grundsätzlich positiv. Aber dann hat er eine Rallye, eine zu starke Motivation an den Märkten verhindert, weil er direkt in der Pressekonferenz doch sehr scharf war und diese Partystimmung rausgenommen hat. Viele hätten gern so diese Jahresend-Rally-Situation, dass die Kurse ein wenig nach oben gehen und sich erholen, das ist alles gut, aber in der jetzigen Situation wünscht ganz klar die amerikanische Notenbank keine Euphorie an den Märkten, keine große Partystimmung, weil einfach die Inflation immer noch sehr stark ist. Und heute kommen die Arbeitsmarktdaten raus. Und die amerikanischen Arbeitsmarktdaten sind ganz wichtig. Das hat er immer wieder betont. Das waren zwei Sachen, die er in seiner Rede betont hat. Er hat erstens immer wieder gesagt, die Inflation zurück auf 2% im Dollar. Irgendwann habe ich dann auch aufgehört zu zählen, wie oft er das gesagt hat. Also das ist tatsächlich klar ausgesprochen, das ist Ziel. Und dass die Arbeitsmarktdaten für die Fed sehr wichtig sind. Die amerikanische Notenbank geht also ganz klar danach vor, wie viel Arbeitsplätze schafft die Wirtschaft noch aufrechtzuerhalten und zu schaffen. Wenn die Arbeitsmarktdaten sehr stark sind, sprich die Arbeitslosigkeit sehr niedrig, und diese Woche sind zwei Zahlen rausgekommen, die das bestätigen, dann ist die Wirtschaft noch stark genug, um weitere Zinshebungen zu verkraften. Und im Moment wird vom Kapitalmarkt mehr Zins, also die Spitze des Zinszykluses wird nicht mehr bei 4,5% erwartet, sondern 5 bis 5,1% nächstes Jahr. Und es ist auch interessant, weil die Unternehmen aus der Covid-Pandemie etwas gelernt haben. Das hört man immer wieder und sieht es auch an den Zahlen, dass die Unternehmen in der aktuellen Situation, in der sich ankündigenden Rezession noch Mitarbeiter nicht so schnell entlassen, weil sie in der Pandemie gesehen haben, dass sie nicht so schnell dann Mitarbeiter wieder zurückgewinnen können. Und es gibt deutlich mehr Unternehmen als früher, die aus der eigenen Substanz heraus Mitarbeiter lieber noch mitnehmen, weiterfinanzieren, obwohl die Aussichten nicht besonders gut sind. Aber, und das ist das Interessante, die Fed würde schneller sehen, gern schneller sehen im Moment, dass hier die Arbeitslosigkeit steigt. Aber die Unternehmen halten deutlich stärker dagegen als jemals zuvor. Die Frage, die wir noch nicht beantworten können, ist, wie wird eine gewollte Rezession im Vergleich zu ungewollten Rezessionen sich in der Wirtschaft auswirken? Weil ungewollte Rezessionen kommen aus Schocksituationen heraus und recht plötzlich. Das heißt, die Reaktion des Marktes, der Unternehmen ist bei plötzlich auftretenden Schocks und danach Rezessionen ganz anders, als so wie sich jetzt abzeichnet in einer gewollten Rezession. Die gewollte Rezession will eigentlich im Moment die Wirtschaft nicht mitmachen, stemmt sich komplett dagegen. Sowohl der Konsument als auch die Unternehmen, als auch noch immer die Umsätze. Es schaut so aus, als würden Reserven im Moment eher verbrannt werden, damit die Rezession nicht so schnell daherkommt. Die Frage ist dann nur, wenn mal diese Widerstandsfähigkeit kippt und das Ganze in eine Resignation übergeht und dann A, keine Reserven da sind oder nicht mehr so viel und dann tatsächlich die Rezession kommt, kann diese dann genauso schnell wieder von den Notenbanken gedreht werden wie bis jetzt bei den Schockrezessionen. Es ist ein neues Spiel, eine Rezession haben zu wollen. Und das macht das Ganze in der aktuellen Lage deutlich schwieriger, weil wir das so in dieser Form nicht erlebt haben. Am Anfang habe ich ja gesagt, 2022 bereitet uns darauf vor, uns damit auseinandersetzen zu müssen. Wie geht man mit Verlusten um? Rückwirkend kommt man immer wieder mit Hetivari, aber das hilft nichts. Und vor allem, wenn wir 2022 anschauen, wo die Alternativen, flüchten zu können, irgendwie in sichere Häfen gehen zu können, kaum vorhanden waren, ist es schwieriger und man muss sich damit auseinandersetzen, was heißen eigentlich Verluste? Die buchhalterischen Verluste sind eher meist emotionale Geschichten, weil irgendwann hat man einen Depotstand gesehen, einen Wert gesehen und natürlich fühlt sich jeder damit wohl, wenn die Depotstände sehr hoch sind und das gut ausschaut. Das sind aber noch keine realisierten Verluste. Und die realisierten Verluste, da ist immer die Frage, warum sind die entstanden? Wie sind die zustande gekommen? Und ich spreche heute deswegen über diese Geschichte, weil immer wieder eher so suggeriert wird in vielen Videos oder Podcasts, dass wenn man richtig arbeitet, dass es nur Gewinne gibt. Und das ist aus meiner Sicht nicht okay, denn in einem Bärenmarkt und in einem Jahr wie 2022 ist natürlich im Vergleich zum Jahresanfang auch mein Portfolio negativ. Die Frage ist natürlich, wie weit bin ich negativ? Wie ist die Aufstellung des Portfolios? Wie viele Positionen gibt es, die aufgrund der Zeit, weil ja hoffentlich die meisten Portfolios jetzt nicht letztes Jahr zusammengestellt wurden oder jetzt mit Jahresanfang zusammengestellt wurden, je länger die Zeit davor ist, umso positiver sind die Positionen, zwar von den Spitzenwerten weg, Aber da ist es entscheidend, wie lang und mit welcher Strategie ist es schon zusammengestellt worden. Und ich persönlich habe, wenn ich mir das so anschaue, meinen größten Verlust, nämlich auch realisierten Verlust, im Jahr 2000 gehabt. Wenn ich das heute rückwirkend beleuchte, ist es aus der genauso aus der Euphorie der Dotcom-Blase heraus entstanden. Ich hatte mit den Technologiewerten insofern Glück und bin dort mit dem neuen Markt und mit den ganzen Hypen nicht mitgeschwommen, weil ich damals Kunden hatte, die komplett reingekippt sind auf die Spekulationswelle 99, mich damals schon knapp 30-jährig für einen zu alten Herrn gehalten haben, weil ich eben in dieser Welle nicht mitgegangen bin. Und somit war ich auf Distanz zum neuen Markt. Das heißt, dort bin ich aus der Welle und aus den Verlusten, die danach kamen, rausgeblieben. Aber auch in dieser Hype-Situation entstanden damals schon andere Übertreibungen und Biotech war damals so die erste Übertreibungswelle und habe halt nicht beim neuen Markt, sondern in Biotech-Bereichen dann in der Spitze erstens zu spät Positionen gekauft, ohne Strategie. Das muss ich, kann ich mir heute eingestehen, so war es tatsächlich. Und dann in der verkehrten Situation, wieder ohne Strategie, aus Resignation, aus Panik, 90% Verlust realisiert. Das Entscheidende ist, immer wieder sich die Frage zu stellen, warum nimmt man eine Kapitalanlage? Und meine Lektion aus diesen Verlusten ist ganz klar, beginnt schon vor den Verlusten, wenn ich heute irgendwelche Reichrechenmodelle und irgendwelche Videos mit bestimmten Texten in der Headline schon sehe, die schaue ich mir gar nicht an. Die interessieren mich schlichtweg nicht. Diesen geistigen Müll lasse ich einfach nicht in meinen Kopf. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, was sagst du dazu, nur wenn in bestimmter Form, mit bestimmten Wording diese Videos beginnen oder die Beiträge, dann lese ich sie einfach nicht. Das ist meine Lektion gewesen. Um klar auch für die Zukunft zu definieren, wenn ich anlege, dann interessieren mich Reichrechenmodelle nicht. Ich sehe es heute so, dass Menschen, die mit Reichrechenmodellen zu fangen sind, die haben im Grunde ein ganz anderes Problem. Das ist die Flucht aus der Ist-Situation und hoffen damit herausgerettet zu werden. Und da sollte man sich über andere Themen Gedanken machen. Die Diversifikation ist als Lektion für mich aus diesen Phasen und aus den Verlusten eines der wichtigsten Erkenntnisse, weil natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo man dann rückblickend sagt, ah, da hätte mehr gehen können und wenn ich dort mehr investiert hätte, dann hätte ich eine bessere Entwicklung. Aber auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele Verluste. Und es geht eher darum, aus meiner Sicht die Verluste zu begrenzen. Und wenn schon Verluste, dann lieber kleinere Positionen. Und das ergibt sich nur aus der Möglichkeit, dass ich mit Diversifikation arbeite. Und zu diesen ganzen Supergeschichten und Superstars, die dann als Helden dastehen, weil sie in irgendeinem Bereich so top investiert haben, muss ich dazu sagen, dass aus meiner Erfahrung heraus und wenn ich dann rückwirkend mir anschaue, was aus vielen Dingen, vielen Stories, die so verkauft wurden, geworden sind, kommt auf einen Superstar mindestens 50 Verlierer, von denen lesen wir nur nichts, weil A, die danach kein Budget haben, um irgendwelche großen Marketing-Stories zu fahren, sind auch keine Helden, über die dann die Stories erzählt werden. Maximal werden sie dann Crash-Gurus und schreiben Bücher. Dann hört man ein bisschen was darüber, wo sie dann aus der Frust heraus sich über die Bücher versuchen zu finanzieren oder zu retten. Und das ist auch so eine Kenntnis aus der Vergangenheit im Umgang mit Verlusten, dass ich selber und den Menschen rundherum versuche, auch den Kunden klarzumachen, dass wir nie die Story kaufen sollten, sondern wenn, dann als Investor Cashflows sich näher anzuschauen. Also Geschäftsmodelle, Ideen gibt es wie Sand am Meer. Ich höre das immer wieder, dass jemand kommt und sagt, bah, da gibt es eine gute Idee, das müssen Sie sich mal anschauen. Und ab und zu höre ich mir Ideen an und stelle dann meist die Frage, okay, was wollen diejenigen, die die Idee präsentieren? Sie wollen meist natürlich Geld. Und dann die Frage zu stellen, wer wird denn diese Idee umsetzen? Wer macht die Arbeit? Wie schauen die Personen aus? Und wenn ich dann merke, abgesehen von der Idee, die man jetzt aktuell verkauft, gibt es noch keine Infrastruktur, gibt es keine Hintergründe, gibt es keine Umsetzer, gibt es niemanden, der die Arbeit macht, dann ist die Idee lieb und nett, um irgendjemandem Geld aus der Tasche zu ziehen, aber nicht geeignet dafür, dass man hier investiert. Und ich habe, das ist eines der Erkenntnisse und das ist auch ganz wichtig. Man kann das ja unabhängig davon, wie die Portfolioentwicklung ist, sich die Frage zu stellen, welche Position habe ich aufgrund einer Story gekauft und welche Position bietet im Hintergrund Substanz und ich sehe, dass dort dementsprechende Unternehmen dahinter sind, die auch Geld verdienen. Wenn schon Stories in einem Portfolio sind, dann würde ich sagen maximal, was weiß ich, 3-5%, aber eine Größenordnung, die nicht existenzgefährdend ist. Und die meisten jungen privaten Portfolios sind natürlich aus den letzten Jahren zu spekulativ aufgebaut. Und ja, wer die Story gekauft hat, der zahlt oft einen sehr, sehr hohen Preis. Es gibt dann die Aussagen, dass man sagt, ja, aber die Quote zählt und das wird schon gut gehen. Da muss ich immer dazu sagen, es zählt die Profitquote. Also es muss absehbar sein, dass dann nur nicht deswegen was Positives rauskommt, weil es gelungen ist, die Story immer weiter zu rollen und weiter zu verkaufen und immer neues Geld zu beschaffen, sondern am Ende des Tages muss jedes Geschäftsmodell in der Lage sein, sich selber zu tragen und selber soweit lebensfähig sein. Wenn es ab und zu ein Verlustjahr gibt oder Situationen, die dazu führen, dass nicht sofort mit Gewinn abgeschlossen wird, okay, das muss man auch anschauen, was sind die Gründe dafür, wo kommt das her, aber ansonsten ist ein Geschäftsmodell nur dann lebensfähig, wenn es sich tatsächlich trägt und Gewinne schreibt. Auch aussitzen ist nicht unbedingt immer die richtige Strategie, also Verluste nicht realisieren zu wollen, ist leider auch nicht immer die richtige Lösung, denn wenn ich drauf komme, ich habe tatsächlich eine Story gekauft und ich würde mit dem heutigen Wissen das nicht nochmal kaufen, dann ist nur das Aussitzen und nur das Hoffen und nur das Beten auch keine Lösung. Es kann also in manchen Situationen eine Verlustrealisierung auch die richtige Entscheidung sein. Ich zitiere da immer wieder die Aussage von Warren Buffett, der sagt, halten heißt, ich würde heute kaufen. Und wenn ich heute nicht kaufen würde, dann heißt es nicht halten und Augen zu und hoffen, sondern verkaufen. Und dann weiterarbeiten, weil in dem Moment, wo ich aus einer Thematik ausgestiegen bin, ist genau das die Herausforderung anzuschauen, was sind die aktuellen Alternativen, was habe ich daraus gelernt und wie gehe ich dementsprechend weiter. Und im Moment sind wir natürlich an dieser Schwelle, und da haben wir schon öfters darüber gesprochen und werden noch sehr viel darüber sprechen, dass diese Normalität der vergangenen Jahre, der vergangenen Jahrzehnte, man könnte also durchaus sagen, seit 2008 haben wir eine brutale Verzerrung der Normalität gehabt und jeder, der seit 2008 begonnen hat, diese Kapitalmarktrealität kennenzulernen, der hat auf der Kapitalseite eine verzerrte Realität kennengelernt, nämlich seit 2008, aber in Wahrheit seit den 80er Jahren, sind die Kosten für Geld, für Kredite gefallen. Das heißt, es war immer billiger und billiger, dementsprechend Geld sich zu beschaffen und dann mit diesem Geld irgendwelchen Stories hinterherzulaufen. Und das war tatsächlich eine verzerrte Realität. Ich bekomme dann immer die Frage, okay, wenn keine hohen Gewinne mehr kommen würden, wozu braucht man dann noch einen Berater? Und aus den vergangenen 30 Jahren kann ich jetzt nur dazu sagen, genau dafür, um diese Normalität überstehen zu können und hier nicht zu viele Fehler zu machen, dazu brauche ich einen Partner, jemanden, mit dem ich vertrauensvoll die Themen besprechen kann. um tatsächlich die Themen wie die ganzen Specs und Spekulationswerte, die Memes der letzten Jahre erkennen zu können. Und es gibt sehr, sehr viele Junge, die nach Vorträgen von mir immer wieder gesagt haben, ja, aber wenn ich da so langweilig anlege in nicht Growth, sondern in Value-Werte, dann habe ich nie die Möglichkeit, reich zu werden. Naja, diese langweiligen Werte waren tatsächlich in den Jahren 99, 2000, 2001 langweilig, sind aber jetzt recht eine wichtige Basis für die Portfolios. Und somit sollte ich immer wieder die Frage stellen, bin ich in meinem Portfolio nur auf Best Case ausgerichtet und hoffe permanent, dass alles immer besser, 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 höher wird? Oder kann ich mich auch mit den Worst Case Szenarien befassen, ohne dass ich in Panik verfalle und hier sofort resigniere? Ich hoffe, dass vor dem Wochenende diese Gedanken auch ein wenig helfen, um, ja, es wird regnerischer, das Wochenende dementsprechend zu überstehen und nicht zu viele Social-Media-Beiträge in unsere Köpfe reinzulassen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören beim nächsten Podcast hier aus dem Kaffeesatz.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.